Willkommen hier zur neuen Folge Track Limit, unser Formel 1 Podcast. Neben mir sitzt Marcel.
Neben mir der Jonas. Herzlich willkommen. Ja.
Es war ein vollgepacktes Wochenende, würde ich mal sagen. Ne?
Ein verrücktes Wochenende, vollgepackt, Sprintrennen, Sprintquali, Hauptquali, Hauptrennen. Und am Ende gab es einen riesen Showdown. Es ist passiert.
Also, ich glaube, wir haben wirklich ab jetzt eine spannende Saison vor uns.
Ja.
Das kann man so sagen.
Ich habe das Gefühl, 2021 ist wieder passiert. 2021 war ja so, dass jedes Rennen irgendwo so eine gewisse Würze mit dabei hatte. Mhm. Und das war diesmal wieder der Fall. Und ich war recht emotional beim Gucken.
Ja, doch. Das kann man so sagen.
Aber wir haben einiges zu besprechen heute.
Mhm. Wollen wir trotzdem
am
Freitag anfangen?
Wollen wir unsere Zuhörer so lange hinhalten?
Nee, wir müssen uns ja nicht so lange halten.
Okay, wir beeilen uns, damit wir den Max Verstappen und Lando Norris Vorfall uns mal im Detail angucken können. Ja, wir starten einfach mal ganz entspannt in den Freitag rein. Mhm. Der war ja relativ easy. Mercedes hat wieder alles gegeben, wie in den Trainings zuvor. Und meine Voraussage für dieses Wochenende zwischen uns beiden privat war ja, Max Verstappen wird alles zerstören dieses Wochenende und allen um die Ohren fahren.
Ja, vor allem gerade, weil es Spielberg, Red Bull Ring, so, das ist ja im Grunde genommen so für Max der Heim-Grand Prix, könnte man schon fast sagen, bei den ganzen Red Bull-Fans, die da am Start sind. Für das gesamte Team natürlich ein Riesen-Highlight. So. Also da will man gewinnen. Das ist wie für Ferrari wahrscheinlich in Italien, also Monza oder Imola gewinnen. So will man als Red Bull natürlich dann am Red Bull-Ring gewinnen.
Definitiv. Mhm. Und das hat er auch im ersten freien Training gleich unter Beweis gestellt, hat das Ding auf 1 gestellt.
Mhm.
Während Sergio Perez das nicht so ganz souverän absolviert hat, würde ich jetzt mal sagen, mit Platz 12 im ersten Training.
Ja, aber es ist ja ein Training, da kann ja alles passieren.
Genau,
oder?
Deswegen. Vielleicht ist er ja am Qualifying online und weiß, wo es lang geht.
Ja, ich meine, am Freitag kam dann ja auch direkt nach dem einen Training das Sprint-Qualifying. Das ist ja bei den Sprintwochenenden immer so besonders, dass man halt echt nur ein Training hat und danach muss halt alles erstmal passen, ne?
Ja, was man natürlich beim ersten Training auch nicht vergessen darf, Max Verstappen ist ausgerollt und hat für eine rote Flagge noch gesorgt.
Oh, stimmt.
Sprich, er ist auf der Startzielgeraden ausgerollt, dann kam kurz rote Flagge, das Auto einmal resettet und dann ging es auf einmal wieder.
Mhm.
Hat ihn ja nicht gestört mit Platz 1 am Ende. Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, also es war schon alles relativ eng. Auch schon im ersten freien Training hatte ich das Gefühl. Mhm. Und das hat sich irgendwie durch die ganzen Sessions extrem durchgezogen, vor allem das Enge.
Mhm.
Sprint-Qualifying fand ich, war jetzt nicht so das große Highlight.
Es war wie zu erwarten im Grunde genommen. Ne?
Verstappen zerstört alle.
Mhm. Ich fand auch im Qualifying, da war er auf einmal richtig schnell. Ne?
Ja,
also da hat er dann, ich weiß nicht, was für ein Motormodus er gefahren ist. Aber das war so, nachdem es die letzten Rennen immer super eng zusammenging, hatte man jetzt wieder so das Gefühl, dass so diese alte Stärke von Red Bull ein bisschen zurückgekommen ist, dass sie halt rausfahren, knallen eine Rundenzeit hin. Das ist erstmal eine Ansage, alle müssen schauen, wie man da hinterherkommt. So.
Also Selbstbewusstsein war bei Max auf jeden Fall am Start. Das erste Qualifying Session Platz 1, zweite Qualifying Session Platz 1, dritte Qualifying Session Pole Position.
Mhm.
Und mit dieser Stärke ging es dann auch tatsächlich schon ins Sprintrennen. Ihr merkt, ich will Gas geben, ich will über den Vorfall sprechen.
Das ist korrekt, aber...
Also wir halten es wirklich kurz. Norris war auch immer wieder dran. Vor allem bei der dritten Qualifying Session hat er das Ding dann auf Platz 2 gestellt und ist sogar unglaubliche 0,93 Zehntel hinter Verstappen hat er die Zeit gesetzt und ist damit auf Platz 2 ins Rennen gegangen vor Piastri und Russell, so für die Vervollständigung. Mhm. Aber wie lief das Sprintrennen? Das war irgendwie...
Ja. Also ich muss zugeben, ich habe gestern sehr viel erst nachgeschaut, weil das Wochenende ein bisschen wild war. Also ich hatte mir dann das Sprintrennen angeguckt, das normale Qualifying und das Rennen, alles im Nachhinein, abends sozusagen. Das Wochenende war jetzt auch nicht mit ganz so viel Schlaf bei mir. Dementsprechend habe ich dann während dem Sprintrennen so einen Mini-Powernap gemacht.
Aber das also, fasst es wirklich
das eigentlich schon einfach ganz gut zusammengefasst, ja. Würde ich sagen.
Der Start wurde ja am ersten Mal der Start wurde ja am Anfang abgebrochen. Es gab sozusagen eine extra Formation Lab.
Das sieht man auch nicht oft, ne?
Das sieht man nicht oft. Und der Grund muss da gewesen sein, dass die Fotografen in Turn 1 nicht an der richtigen Position, also man hat ja wirklich schon so seine festen Positionen auch als Fotograf, wo man sich bewegen darf. Die haben sich wohl an einem Bereich aufgestellt, wo die Fotos vielleicht geil werden, aber nicht ganz so sicher ist, wie man es eigentlich so geplant hat. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen nochmal eine extra Formation Lab, damit sie Zeit haben, auf die richtige Position zu gehen, die Fotografen.
Da willst du aber auch eigentlich nicht der Fotograf sein, der dann da steht und dafür verantwortlich ist, dass die gesamte Formel 1 nochmal extra im Kreis fahren darf.
Ja, ne? Ja, das war kein günstiges Unterfangen, glaube ich. Aber vielleicht bleibt es ja bei einer Verwarnung. Ja. So tief sind wir da auch nicht drin. Naja, der Start war relativ entspannt. In Runde 3 hat Norris nochmal versucht anzugreifen. Auf Verstappen hat auch irgendwie alles nicht geklappt. Ja, Sprintrennen können wir eigentlich auch einen Haken dran machen, weil.
Ja, da wollen vor allem die Leute eh ihr Auto nicht kaputt machen. So, ja. Man hat direkt am gleichen Tag später noch das Qualifying fürs Hauptrennen. So. Da fährt, würde ich sagen, eigentlich niemand bei diesen 100 oder 101%, sondern halt eher 99%. So immer dieses bisschen. Risiko zurückstecken und
definitiv.
Das merkt man halt.
Aber ein riesen Fragezeichen hatte ich auf jeden Fall im Sprintrennen. Es war so, dass in Runde 5 Norris Verstappen auf P1 angegriffen hat, in Turn 3, der jetzt nachher im Podcast noch ein paar Mal ins Gespräch kommen wird. Und er ist auch vorbeigegangen und Verstappen divebombt sich in Kurve 4 wieder vorbei. Was ich dann aber nicht verstanden habe, ist, warum Piastri. Also als Teamplayer würde ich sagen, okay, ich steck mal zurück, weil Norris gerade wirklich nach vorne pusht. Und er denkt sich so, nee, die Chance nehme ich und hält bei Norris dann auch noch rein, weil Norris war dann nicht mehr auf der Ideallinie. Piastri direkt auf Platz 3 dahinter, hält auch noch bei Norris rein und kommt dann außenrum vorbei und schiebt dann Norris sozusagen dann auf Platz 3 zurück. Dieser Zweikampf hat ausgereicht, dass Verstappen sich ein schönes Puffer dann nochmal rausfahren konnte. Und somit war irgendwie die ganze Spannung dahin. Also da verstehe ich nicht, warum Piastri dann nicht sagt, okay, hey, wir fahren hier als Team und lieber einen Sieg. Und aber dann eher mit seinem Reinhalten nochmal Verstappen die Chance gibt, da nochmal ein paar Meter zu machen. Ja. Das fand ich irgendwie nicht so
geil. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt klar wäre es geiler gewesen, den Teamplayer zu spielen. Auf der anderen Seite ist es halt nur das Sprintrennen so, wo man aber trotzdem mal eine Racing-Situation hat, wo ja auch Piastri, der in letzter Zeit ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, aber er ist zumindest im Vergleich zum Teamkollegen diese Saison im Rennen definitiv geschlagen. So, also man merkt, dass er ein bisschen dem Teamkollegen hinterherfährt. So, und eigentlich die Situation war ja richtig geil. So, er war in der richtigen, im richtigen Moment war er da.
Ja, das
hat auf seine Chance gewartet. So. Es ist halt nur dadurch, dass es der Teamkollege war, der gerade um die Eins gefightet hat.
Richtig.
So ein bisschen, dass man sich so denkt, schade, da hat Verstappen am Ende dann halt am meisten von profitiert.
Genau.
So, aber der Move an sich, der war halt geil.
Der war.
Das war. Ja, ich musste so lachen, wo er da auch noch vorbei ist. So.
Vor allem außenrum dann auch noch in Turn 5, nee, 6 müsste das dann gewesen sein.
Der ist ja allgemein ziemlich oft da außenrum.
Ja, das war also so sein Ding, ne?
Auch im Rennen, das war der Move, den hat er mehrfach abgezogen. Ja. Und ich dachte mir jedes Mal so. Also langsam müssen es die anderen doch gecheckt haben, dass Piastri da ganz gerne mal außenrum vorbeifährt.
Und vor allem an dieser Stelle außenrum fahren, das zeigt, dass er das Thema Aero auch sehr verstanden hat, weil du hast viel mehr Geschwindigkeit auf einmal aufbauen können. Dadurch kriegst du wieder mehr Grip durch die Aero und durch das High-Downforce-System.
Und weiter außen hast du mehr Clean Air.
Mehr Clean Air, genau. Dazu. Das ganze Thema in Kombination, das hat er wirklich extrem gut verstanden und hat dann einige Gegner außenrum überholt. Und da an der Stelle muss man wirklich auch einen Hut ziehen vor Piastri. Ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, warum er bei seinen Teamkollegen, vor allem in der Startphase, wo es darum geht, ein paar Meter zu machen, da so brutal reinhält. Ja, nichtsdestotrotz, das Endergebnis, Verstappen gewinnt das Sprintrennen. Piastri kommt auf 2, Norris auf 3. Aber kommen wir zum Quali. Und es war das engste Q1 in der Geschichte der Formel 1. Hast du es gewusst?
So das insgesamt von so P1 bis P20?
Von P1 bis P20 war es das engste Q1, also die erste Qualifying Session, die es jemals gab.
Wie groß war der Abstand?
7/10.
Boah. Boah, das ist echt nicht viel.
7/10. Und noch ein geiler Funfact ist, zwischen P5 und P19, also eigentlich fast das gesamte Fahrerfeld, waren 3/10.
Das ist brutal.
Also das gesamte Fahrerfeld zwischen P5 und P19 lagen innerhalb von 3/10.
Das ist heftig, wenn man bedenkt, was für Traktoren da teilweise mit unterwegs sind.
Richtig. Und was ich am krassesten finde, Joe, der einen letzten Platz gemacht hat, hatte zu Sargent, der einen vorletzten hatte, 2/10 schon.
Boah.
Ja, also wenn wir mal Joe da ausklammern würden, da wäre das gesamte Fahrerfeld irgendwo innerhalb von einer halben Sekunde.
Boah, das ist heftig.
Das ist wirklich stark.
Also da musst du ja wirklich jede Runde zusammenbekommen, die man da im Qualifying fährt. Weil ansonsten, also bei 5 oder bei 7/10, da bist du ja so weit hinten, wenn du dich nur einmal verbremst oder wenn du ganz bisschen zu spät ans Gas gehst.
Ist krass.
Wieder,
das ist heftig. Definitiv. Magnussen war hier der angesprochene Fahrer, dann auf P5 und dahinter geht's dann los. Leclerc 1/1000, Hamilton 32/1000, Tsunoda 22/1000, dann Ricciardo 6/1000, 92/1000, 2/1000 und so geht das das ganze Fahrerfeld weiter. Ey, das weißt du, was absurd. Tausendstel sind? Das siehst du nicht. Ich glaube, Zwinkern dauert länger. Ich weiß nicht, aber also das ist krass.
Ich finde es auch heftig, jedes Mal, wenn man so diese ganzen Zeiten in der Formel 1 sieht und wenn dann über die, also Zehntel ist ja schon spannend, aber wenn es dann um Hundertstel oder Tausendstel geht, dass das überhaupt noch so genau gemessen werden kann und dass man dann sagt, so nee, der war schneller als du. Der startet jetzt weiter vorne. Also das...
Und wo du tausend,
was für einen Bereich man sich bewegt, krank. Wo es einfach als Zuschauer nur so, ja, die waren schon beide sehr schnell und ich könnte da jetzt nicht sagen, wer schneller war und dann aber...
Ja, ich glaube, das können sie selber nicht. Wo misst du 2/1000? Wo holst du 2/1000 im Vergleich zum Gegner nochmal raus? Keine Ahnung.
10 Zentimeter eher ans Gas in der Kurve.
Ja, oder anders ans Gas. Und ganz viele Faktoren spielen da schon eine Rolle. Ich habe jetzt zu dir privat gesagt, schon im ersten Training, Verstappen wird das Ganze wieder alles entspannt angehen und erst in Q2 auftreten. Mhm. Was hat er denn gemacht in Q2?
Ich glaube, er hat den Qualifying-Modus aktiviert.
Ja, er hat alles zerstört. In Q2 war dann Carlos Sainz auf Platz 2 mit einer 1.5.0.1. Mhm. Und Max Verstappen fährt einfach eine 1.4.4.
Ja, also...
Einfach mal 5/10, zack.
Im Qualifying, das ist eine halbe Sekunde. Und
das war im Q1 Platz 1 bis 19 übrigens, diese Differenz. Und in Q2 sagt er so, jetzt gebe ich Gas.
Das ist krass. Vor allem, ich würde sagen, so eine halbe Sekunde Unterschied, die sieht man schon über eine Runde.
Extrem.
Also alleine, da sieht man dann, wie die Autos in die Kurve reingehen oder wie sehr am Limit irgendein Curb mitgenommen wurde. So. Also da sieht man schon einen Unterschied.
Boah, mir fällt gerade was auf.
Was fällt dir jetzt auf?
Verstappen hat eine 1.5.3 in Q1 gefahren und eine 1.4.4 in Q2. Das heißt, er hat sich innerhalb von einer Session 0,9 verbessert.
Das ist absurd.
Das
ist heftig.
Und das habe ich jetzt dieses Jahr schon einige Male beobachtet, dass er erst in Q2. Deswegen die Aussage zwischen uns privat, wo ich gesagt habe, in Q2 fängt er an aufzudrehen.
Ja.
Und das ist leider der Beweis. Brutal. Also wirklich brutal.
Das ist komplett heftig. Vor allem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber Helmut Marko hatte im Interview auch gesagt, dass das Fahrzeug fürs Rennen abgestimmt war. Also, dass sie selber ein bisschen verwirrt waren, was da eigentlich abging. Und wenn man jetzt bedenkt, so, die haben das Fahrzeug fürs Rennen abgestimmt und sind dann trotzdem so absurd schnell.
Ja,
ist einfach...
Es ist krank. Und er hat das ja konstant immer wieder abgeliefert. Er ist ja 4-5 Mal gefahren, so eine 1.4.
Ja. Also man hatte jetzt bei dem Rennen wieder mehr das Gefühl, dass Red Bull zurück bei der Stärke ist, wo sie wissen, was das Fahrzeug macht, wo sie rausfahren, die Rundenzeit hinknallen und gut ist und nicht mehr so am Struggeln sind, wie es die letzten Rennen war.
Ja.
Aber Ja.
Tja, halten wir mal fest, würde ich sagen. Q3, 1, 4, 3. Nochmal eine Zehntel rausgeholt.
Ja. Wo auch immer.
Wo auch immer. Keine Ahnung, was Norris dann gemacht hat. Er kommt auf einmal auf eine 1, 4, 7, aber das sind trotzdem 4 Zehntel Unterschied.
Mhm.
Und 4 Zehntel im Vergleich zu dem, was wir in Q1 gesehen haben, wo er nicht Vollgas gegeben hat.
Ja,
also heftig. Absolut heftig.
Eine Machtdemonstration kann man dazu nur
das
sagen.
Das war's. Das war's. Und ja, kommen wir zum Rennen. Ich kann nicht mehr warten. Hm? Ich kann nicht mehr warten. Wir müssen über das Rennen reden.
Okay.
Es war eins der langweiligsten Rennen bis jetzt dieses Jahr.
Wenn wir Monaco mal auslassen. Also Monaco hat bei mir, würde ich sagen, schon bleibende Schäden hinterlassen.
Aua. Also ich habe auch gedacht, wir unterhalten uns jetzt viel über Haas, weil sie wirklich sehr stark mit dabei waren.
Mhm.
Oder auch über Alpine, weil die haben auch wieder schön miteinander gefightet. Und Ocon dachte sich so,
yo.
LMAA.
Ja.
Da waren so einige Aktionen dabei. Aber wir müssen über Max Verstappen und Lando Norris sprechen.
Ja.
Das war wieder geil. Punkt. Mhm. Und zwar in Runde 50 ungefähr ging es dann so langsam los. Norris hatte 8 Sekunden Rückstand. Verstappen hat das alles so irgendwie gemanagt die ganze Zeit. Und der letzte Boxenstopp, der hat nicht ganz funktioniert bei Red Bull. Ne?
Das waren 6,5 Sekunden.
Richtig, 6,5 Sekunden. Und einmal war es allgemein ein schlechter Stopp von Red Bull, was sehr, sehr selten ist. Und dann kam das Thema hinzu, dass Norris in der Boxengasse gerade war und sie mussten ein Unsafe Release vorbeugen, was dann auch nochmal 1 bis 2 Sekunden dann sozusagen ausgemacht hat.
Aber es war ja trotzdem sogar eine super knappe Sache. Ne? Also Norris musste ja trotzdem nochmal bremsen.
Mhm.
Er hat es natürlich dann spektakulär aussehen lassen. Also man kann ja entweder bremsen oder du bremst und blockierst halt die Räder. So. Das
das
hat man ja selber in der Hand. Und natürlich, da hat es gequalmt und so. Also es sah erstmal wie eine äußerst kritische Situation aus.
Was es nicht war.
Wurde auch untersucht. Am Ende gab es keine Strafe dafür, würde ich sagen, auch zu Recht.
Und das war, was ist die Konsequenz gewesen aus dem Boxenstopp? Norris kommt raus und hat dann nur noch 1,8 Sekunden Rückstand.
Mhm. Und das mit den besseren Reifen.
Jawohl.
Weil Norris hat sich komplett neue Mediums geholt, also die gelben Reifen.
Mhm.
Verstappen hat sich auch Mediums geholt, allerdings welche, die schon 3 Runden drauf hatten.
Und das war der Grund.
Weil er vermeiden wollte, auf neue harte zu gehen, die sie eigentlich fürs Rennen eingeplant hatten.
Ja.
Wo aber deutlich wurde, dass bei den Temperaturen der Reifen einfach gar nicht funktioniert hat.
Mhm. Genau, die haben mit wärmerem Wetter gerechnet, obwohl es schon mega warm war.
Ja.
wurde es dann ab und zu immer mal ein bisschen bewölkt, was die Streckentemperaturen nicht ganz auf das Niveau gebracht hatte, was sie berechnet hatten. Und damit musste er auf Mediums gehen, mit denen er auch nicht so gut klarkam. Und die auch noch 3 Runden mehr drauf hatten, wie du es schon angesprochen hattest.
Und dann auf einmal nicht mehr dieser Riesenabstand oder Riesenabstand in Anführungsstrichen, aber den Puffer von 8 Sekunden, sondern
1,
so, ich muss jetzt zusehen, dass ich aus dem DRS-Fenster mich wieder rausarbeite, weil sonst wird's eng.
Und dann kam meiner Meinung nach die Stärke von Lando Norris irgendwie zum Vorschein. Was er extrem gut kann, ist unter extrem Druck brutal gute Runden abzuliefern. Das hatten wir schon mal in Österreich, wo es um sein erstes Podium ging.
Mhm.
Da gibt es so eine legendäre Runde, die müsst ihr euch bei YouTube mal angucken, während der Runde, wie sein Mechaniker mit ihm spricht, wie er zu pushen hat, wie er was zu machen hat. Die ist brutal, die Runde.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, die Stärke, die Norris da hatte und plus den Vorteil mit den Reifen ist, er muss jetzt irgendwie schaffen, so schnell wie möglich 8 Zehntel rauszufahren, um ins DRS reinzukommen.
Ja.
Und das hat er mit Bravour gemacht. Also wirklich mit Bravour.
Das ging so schnell.
Und dadurch ist er dann im DRS gewesen und die Strecke in Österreich, die hat ja so ein, was der Vorteil dieser Strecke ist oder diese einzigartige Eigenschaft ist, sobald du da DRS hast, du kannst da Zweikämpfe liefern wie gefühlt auf keiner anderen Strecke.
Mhm.
Weil du kannst schön reinbremsen, du kannst es außen versuchen, du kannst es innen versuchen, wie wir es schon erklärt haben. Es gibt viele Varianten, wie man es durchgehen kann.
Ja, und vor allem, man kann so einen Angriff dann richtig vorbereiten.
Richtig vorbereiten,
über mehrere Kurven hinweg oder auch durch die verschiedenen Sektoren kann man ja schon planen, so okay, da will ich angreifen. Dann pushe ich jetzt hier mit DRS ran.
Definitiv. Du planst sozusagen schon im letzten Sektor, ob du ihn im zweiten Sektor überholen möchtest.
Mhm.
Und das ist halt das Geile an der Strecke, weil ja, allein die Startzielgerade, okay, pushe ich mich ein bisschen ran und dann hoch zu Turn 3 habe ich dann den Schwung, den ich brauche. Mhm. Oder ich lasse Turn 3 mal ein bisschen größeren Bogen, damit ich in Turn 4. Und das ist so dieser Charakter von dieser Strecke. Du kannst wirklich mit smarten Entscheidungen richtig geile Rennen abliefern. Ja, was ist passiert? Möchtest du es kurz zusammenfassen?
Also, erstmal gab es sehr viele, ich weiß nicht, wie viele, 4 oder 5 Versuche, wo die sich gegenseitig wirklich keinen einzigen Millimeter auf und neben der Strecke Platz gelassen haben. Ja. Mal war Norris außerhalb der Strecke, mal war Max außerhalb der Strecke. Also es war wirklich einfach ein guter Fight.
Ja.
Wo ich auch gehofft habe, dass dann das Thema Track Limit jetzt nicht zu groß getreten wird, sondern dass sie einfach erstmal fighten können.
Ja.
Was dann im Nachhinein kommt, kann man eh nie entscheiden. So. Ja, und dann irgendwann hat es, glaube ich, Norris ein bisschen gereicht. Und da dachte er sich so, ah, okay, gehe ich mal ein bisschen aggressiver gegen vor. Weil Max ist halt die ganze Zeit so gefahren, dass er... Er meinte zwar, er hat nicht auf der Bremse sich bewegt, sondern es war noch bevor er gebremst hat, so, aber es war wirklich, würde ich sagen, so absolute Cutting Edge mit dem Thema, dass man halt während dem Bremsvorgang nochmal das Auto umplatziert, um Überholvorgänge zu vermeiden, was halt eigentlich nicht erlaubt ist.
Richtig.
Und das hat dann dazu geführt, dass Norris sich gedacht hat, okay, ich ziehe jetzt meinen Move durch. Max in seiner, muss man leider sagen, alten Manier hat sich gedacht, also wenn du nicht zurückziehst, dann knallt's halt.
Mhm.
Ja, und es hat geknallt.
Es hat geknallt.
Beide haben sich die Reifen kaputt gemacht.
Ja.
Beide sind dann die restliche Runde zurückgehumpelt auf drei Reifen.
Ich fand es sehr interessant, dass beide hatten einen Reifenschaden und Lando versucht trotzdem noch Max zu überholen. Ja. Er macht die Tür aber zu. Also sie haben selbst mit Reifenschaden noch weiter gefightet, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Und das fand ich irgendwie schon sehr sympathisch.
Ja, dann gab es ja auch ganz kurz gelbe Flagge, wo Norris aber schon dabei war zu überholen, aber dann im letzten Moment nochmal abgebremst hat. Dann kam Green Flag, dann hat er wieder den Angriff gestartet, so. Also es war wirklich
das war
spektakulär
wild.
Auf einmal.
Das war wild, ja. Und was ich halt, ich kritisiere ja Max immer für seine Dive-Bombs, die er macht. Mhm. Das mag ich ja überhaupt nicht, diesen Fahrstil. Und auch den er jetzt am Wochenende wieder an den Tag gelegt hat, ist auch nicht der, den ich befürworte. Aber ich muss sagen, so wie er gegen Norris verteidigt hat, war in Ordnung, in meinen Augen. Okay, es war wirklich nicht viel Platz und er hat auch dazu geführt, dass Norris mit einem Verbremser dann einmal über die Track Limits wieder rausgegangen ist. Und das Thema wollte ich nochmal explizit ansprechen. Dafür hat Norris eine Strafe bekommen. Weil als die Fights losgingen, hatte er schon 3-mal Track Limit Vergehen sozusagen auf seiner Strichliste und bei der 4. bekommst du eine 5-Sekunden-Strafe. Und da habe ich das Riesenproblem. Verstappen hat ihn dazu gedrängt, dass das Rad blockiert, weil er hat schon gebremst, hat sich committed und inmitten der Bremszone, also für Lando war es der Mittelpart von Bremszone, zieht Verstappen rüber und er musste sozusagen nochmal einen kleinen Schlenker machen, der dazu geführt hat, dass das vordere Rad blockiert und er übers Track Limit rausgeht. Und da muss ich die Rennleitung leider kritisieren. Ich finde, das Thema Track Limits ist wichtig und das haben sie bis jetzt auch sehr, sehr gut gelöst gehabt im Vergleich zu den Vorjahren in Österreich.
Ja, es ist ja viel besser geworden
mit den Kiesbetten. Aber ich finde, man sollte, sobald jemand über die Track Limits hinausgeht, das Ganze irgendwie ein bisschen in Kontext setzen und das machen sie überhaupt nicht. Mhm. Das ist so meine große Kritik an die Rennleitung, weil Norris hatte weder einen Vorteil, er war weder beabsichtigt, da rauszufahren, weil er wurde in diese Situation gedrückt. Und hat dafür dann eine Strafe bekommen und es fehlt ja einfach dieser Kontextbezug. Ich habe nämlich Fernando Alonso die Runden vorher beobachtet, der war ja auch in einer schönen Gruppe zum Fighten und Fernando Alonso hat, ich habe es mitgezählt, mindestens 5-mal die Track Limits verletzt und hat 0 Warnung dafür bekommen. Er ist nämlich in Turn 1 nicht beim Ausgang über die Track Limits gegangen, sondern beim Einlenken.
Ah, also er auf der rechten Seite.
Auf der linken Seite. Turn 1 berghoch.
Ach, er ist zu weit links.
Er ist zu weit links gefahren. Dadurch hast du ja einen ganz anderen Winkel Richtung Apex. Klar. Und weil du den Winkel schon wieder anders Richtung Apex hast, kannst du eh aufs Gas gehen und hast hoch zu Turn 3 dann schon mal 3-4 km/h Überschuss. Nur weil du weiter links. Und das hat er 4 bis 5 Mal gemacht. Ich habe 5 Mal mitgezählt. Und da gab es nichts dafür.
Das
alle halten sich dran und so er fährt wirklich weit, also wirklich weit über die weiße Linie in Turn 1. Und da gab es gar nichts. Und das finde ich, okay, da hätte man sagen können, Lando, nicht Lando, sondern Alonso, bleib mal bitte in den Track Limits, ja. Hier sind deine Verwarnungen. Ja. Aber so, wie sie es bei Lando gehandhabt haben, mit der letzten Verwarnung, die zur Strafe geführt hat, das finde ich, ist nicht fair. Ist an keinem Punkt fair, finde ich.
Ich fand, es hatte allgemein dieses Konstrukt aus Situationen, hat dann dazu geführt, dass bei mir so ein bisschen auch diese 2021er-Vibes wieder hochkamen,
die man über
die gesamte Saison hatte. Weil das Problem ist, jetzt war der Fokus wieder so sehr auf dem Podiumskampf oder um den Rennsieg, was ja auch richtig ist, aber alles andere war dann egal.
Mhm.
Und dann war natürlich so, wenn alle Augen und alle Kameras da vorne auf Max und Norris gerichtet sind, da kannst du ja keine Track Limits durchgehen lassen. So.
Mhm.
Also aus Sicht der Rennleitung zumindest. Was hinten passiert, ist egal. Das juckt ja niemanden. Das ist ja eh nicht rennrelevant. So, ja, aber das, die Show so vorne, rüber, das muss ja passen.
Ja.
Und den Eindruck hat es halt gemacht. Es war ja auch 2021 an einigen Stellen ein riesen Kritikpunkt. Und dann kommt halt dazu, dass Max mit seinem Fahrstil einfach andere Leute dazu zwingt, drauf zu reagieren. Also mit dieser Einstellung so, okay, ich mache jetzt, worauf ich Bock habe, was ich mir überlegt habe. Was ihr macht, keine Ahnung, ist mir egal.
Genau.
Aber ich ziehe jetzt zum Beispiel einfach nochmal einen halben Meter nach links.
Was er dann gemacht hat am Ende.
Aber eigentlich musst du doch als Rennfahrer, wenn du am Limit fährst und überlegst, wie verteidigst du jetzt, überlegst du dir, okay, ich fahre jetzt ein bisschen weiter links an, bremse vielleicht 5 Meter später oder fahre die Linie ein bisschen anders, dass der andere dann auf der Kurvenaußenseite nicht den perfekten Exit bekommen kann, keine Ahnung. Also es da gehen ja tausende Vorgänge im Kopf ab, wie man dann so eine Kurve anfährt. Aber irgendwann musst du dich ja festlegen. Irgendwann musst du beschließen, jetzt bremse ich, jetzt lenke ich ein, jetzt gehe ich wieder ans Gas. So, und das macht ein Norris, der überlegt sich, okay, ich probiere es jetzt hier außen. Und ein Max entscheidet sich dann auf der Bremse nochmal um.
Genau, und sagt, ah, so, ich habe Infotainment, oh nee, der ist jetzt außen und ich stehe nach links.
Ja, und wenn er nicht ausweicht, dann knallt es halt. Okay, also was ist denn das bitte für eine Herangehensweise? Und das hatte man 2021 halt auch so oft bei
jedem Max. Rennen hatte ich das Gefühl bei Max.
Ja, es hat sich ja über die gesamte Saison aufgebaut und... Ja. Also, wenn man da über 2021 redet, finde ich, kann man Abu Dhabi auch einfach komplett weglassen. Das war nochmal eine ganz andere Diskussionsnummer. Aber die Rennen davor, was in Silverstone passiert ist, was in Monza passiert ist und so.
Brasilien. Ist für mich immer noch einer der Punkte, wo ich... Brasilien und Saudi-Arabien, da hat er bei mir viele Punkte verspielt.
Das sind alles solche Situationen gewesen, wo ich super krass dran erinnert wurde.
Mhm.
Und dann bekommt Norris dafür nochmal Track Limits, weil er halt von den Regeln außerhalb der Strecke war, was man nicht darf, verstehe ich auch. Aber irgendwie so müsste man vielleicht mal realistisch drüber nachdenken, ob Track Limits dann nur sein sollten, wenn man wirklich einen Vorteil bekommen kann.
Genau.
Weil an der Stelle ist es unmöglich, einen Vorteil zu bekommen, dadurch, dass man Track Limits hat. Bei Piastri war es ja im Qualifying so. Er hat Track Limits bekommen, weil er, ich weiß nicht mehr, welche Kurve das war, weil er da zu weit außerhalb war und dadurch sogar im Kiesbett war. Was aber nachweislich mehr Zeit kostet, als dass man einen Vorteil davon hat.
Ja.
Weil du bist im Kiesbett, du musst gegenkorrigieren so und die Zeit wurde gestrichen. Genau.
Das ist das, was ich meine. Man soll das irgendwie in Kontext setzen.
Ja.
Und das fehlt halt komplett. Ich habe gerade übelst Bock, über die Saison 21 zu sprechen.
Aber nee, die müssen wir als Main-Thema raus.
Das müssen wir später irgendwie machen. Aber es waren ähnliche Moves. Aber man muss auch sagen, 21 hat es gegen Ende der Saison massivst übertrieben, was solche Moves angeht. Jetzt war es ja so, mein erster Eindruck, als die Helikopterperspektive kam, war mein allererster Eindruck so, Okay, er hat ein bisschen rübergezogen, aber ich würde es noch als Rennunfall werten. Als dann die Onboard-Kameras waren, also als ich die danach gesehen habe, dachte ich mir dann so, oh nee, doch kein Rennunfall. Das können wir jetzt doch nicht so werten.
Ja, vor allem, und es hat sich ja über mehrere Runden aufgestaucht. Ja. Also Norris war ja schon...
Es war okay.
Der hat 4-5 Mal davor, wo er es beim ersten Mal probiert hat und Max dann so einen Move abgezogen hat, meinte Norris ja schon so, ey, der hat während dem Bremsen rübergezogen, das darf er nicht. Ja. Und seitdem waren ja Rennleitung, McLaren und Fahrer in Kontakt.
Ja.
Red Bull wird wahrscheinlich auch mit Max kommuniziert haben darüber, ja, wegen Track Limits und allem. Also da war so viel Gesprächsbedarf in diesen Situationen drin. Und also eigentlich war klar, dass sie irgendwie dann sich berühren, ne, wenn es da keine...
Ich freue mich tatsächlich, also ich habe mich sehr gefreut, dass das passiert ist.
Ja, ich mich auch.
Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich muss wieder auf 21 zu sprechen kommen. Mhm. Das war ja eine Saison, wo man sagt, die werden wir in 10, 20 Jahren noch drüber reden, über diese Saison. Mhm. Und es gab so einen Knackpunkt, wo es hieß, jetzt geht's los. Wo jeder gewusst hat, jetzt geht's los. Mhm. Und das war letztes Jahr 21 in Silverstone.
Mhm.
Verstappen ist immer bekannt für solche Aktionen. Der würde lieber rausfliegen, als irgendjemand mal einen Meter Vorsprung zu geben. Mhm. Oder irgendwie, um jemanden die Chance auf einen Sieg zu geben. Und da war es 21 so, dass Hamilton ab einem gewissen Punkt gesagt hat, jetzt ist vorbei. Jetzt halte ich rein, jetzt halte ich genauso rein, wie er es bei mir macht.
Das war Silverstone.
Und genau, das war Silverstone. Und ab diesem Punkt wurde jedes Rennen immer intensiver, mhm, so zwischen den Zweien. Und genau das Gefühl hatte ich jetzt bei Lando.
Ja, nur, genau, dass wir das sogar gleiche noch Gefühl mehr Rennen offen haben.
Ja, weil Lando hat dann jetzt auch dann nach dem ersten Manöver, nach dem zweiten Manöver, war bei Lando im Kopf, okay, jetzt halte ich, also jetzt mache ich das Gleiche, was du bei mir machst, und ich fahre jetzt nicht rüber und ich weiche jetzt nicht aus. Und das war genau so dieses selbe Spirit, der dann auf einmal entstanden ist. Und das freut mich für die kommende Saison, weil es so früh jetzt auch in der Saison ist.
Ich glaube, es wird auch für diese Saison echt noch spannend. Also, weil bisher hatte man ja den Eindruck, dass Norris echt viel Respekt für Max hat und Max sich auch freut. Also gab es ja auch dieses eine Interview, wo Max meinte, ja, also wenn es jemanden gibt, der mit mir um den Sieg fightet, so will ich, dass es Norris ist.
Jupp.
Jetzt klang es irgendwie anders. Also so Statements von Norris nach dem Rennen, dass er von Max mehr erwartet hätte.
Mhm.
Oder dass, wenn Max nicht sieht, dass er da Fehler gemacht hat, dass dann ein großer, also dass er dann deutlich an Respekt bei ihm verliert. So.
Ja.
Also es sind ja schon nicht mehr dieses so, okay, ich freue mich, hier im Fight mit dabei zu sein, sondern so, okay, let's go.
Ja.
Jetzt wird's aber mal richtig wild.
Ich hab da richtig Bock drauf,
was da jetzt noch kommt. Werden diese Saison noch häufiger crashen? Ganz safe.
Crashen weiß ich nicht, aber ich freue mich auf die Zweikämpfe, die hoffentlich kommen werden.
Ja, und dabei werden die crashen.
Was ich ein bisschen mies fand, ist, oder was heißt mies, das ist wieder so ein Ding. Max Verstappen hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, die aber keine Strafe waren, weil er hatte 16 Sekunden Vorsprung zu der Platzierung hinter ihm. Und da ist so eine 10-Sekunden-Strafe so, ah, hier rein formell, du kriegst eine 10-Sekunden-Strafe, aber es macht überhaupt keine Auswirkung. Am Ende hat er sogar noch mehr Punkte geholt, wie wenn er das Rennen gewonnen hätte, im Vergleich zu seinem Konkurrenten Norris. Und für die WM war es ein relativ schlechter Ausgang.
Ja.
Für die Spannung, die kommen könnte, war es genau das richtige Rennen, so wie es hätte sein sollen.
Definitiv.
Aber der Punkteabstand ist so groß, dass ich nicht weiß, ob ein Lando Norris in der Lage ist, so einen Topfahrer wie einen Verstappen Paroli zu bieten über den riesigen Punktedifferenz, die wir jetzt haben.
Ich meine, die Saison ist noch lang. Es sieht schon alles danach aus, als ob Max jetzt das Ding zumindest in der Fahrerwertung für sich entscheidet.
Ja.
Aber es kann trotzdem auch noch einiges schiefgehen.
Es ist schön, dass du Fahrerwertung angesprochen hast.
Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber bei Max wurde letztes Rennen schon der vierte Motor eingebaut.
Ja.
Weil der Motor davor, den sie in Kanada eingebaut hatten, Probleme gemacht hat.
Mhm.
Den haben sie dann ausgebaut und schon den vierten rausgeholt. Pro Saison darf jedes Fahrzeug 4 verschiedene Motoren verwenden im Reglement.
Mhm.
Jeder Motor darüber hinaus darf natürlich auch jederzeit genommen werden, kostet aber zusätzlich Geld. Und vor allem muss man dann eine Startplatzstrafe mit in Kauf nehmen.
Ja.
Und dieser dritte Motor, der kaputt war, der wurde zu Honda geschickt, dass die den nochmal prüfen können. Mhm. Aber so wie mein aktueller Stand war, ist, dass der Motor nicht mehr zu retten ist.
Oh.
Und deswegen schon durch ist. Und selbst wenn er noch zu retten wäre, ist dafür, dass wir noch nicht mal die halbe Saison durch haben, schon der vierte Motor, ist eigentlich klar, dass da noch ein bisschen was kommen wird.
Ja,
Startplatzstrafen. Wenn sowas kommt, wenn dann irgendein Fight mit Norris nochmal dazukommt, wo vielleicht auch Max dann mal den Kürzeren zieht und nicht Norris, der dann DNF hat, kann das auch nochmal in eine andere Richtung kippen. Wenn bei Red Bull das Setup bei einigen Strecken nicht ganz läuft, kann es auch wieder ein mieses Wochenende sein.
Relativ oft passiert das jetzt die letzten Rennen, ne?
Ja, also es war jetzt eigentlich, sag ich mal, wieder ein Ausreißer im Vergleich zu den letzten Rennen, dass es bei Red Bull so gut lief. Das wird wahrscheinlich dieser Boost gewesen sein, so auch Red Bull Ring, so klar, wir müssen hier performen.
Die Fans, das ist eine Wahnsinnsatmosphäre. Ja, also das
wird die ja auch motivieren, so da haben die ja auch nochmal ganz anders Bock, würde ich einfach mal schätzen. Und ich glaube, es kann jetzt über die restliche Saison schon noch knapp werden. Und wenn Norris jetzt sagen würde, so du, das Ding ist eh gegessen, ich bin jetzt auf dem zweiten Platz, den halte ich so, aber auf P1 müssen wir gar nicht mehr schauen. Also die Fights, da werde ich mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten eher. Dann soll Max auf dem ersten Platz sein, ich fahre halt auf dem zweiten Platz ins Ziel. Das wird ja nicht die Motivation sein.
Das wird auch nie passieren, glaube ich.
Nee. Das kann auch als Rennfahrer nicht passieren. Aber deswegen glaube ich, wird dieses Jahr noch richtig viel Action kommen.
McLaren ist echt gut. So seit 4 bis 5 Rennen kann man. Also die haben das Potenzial, Max zu schlagen. Aber ich weiß nicht, ob sie das Potenzial haben, diesen Punkterückstand aufzuholen.
Wäre cool. Ja, aber sie sind noch nah genug dran, dass es sich lohnt, Vollgas
zu probieren. Ja, absolut.
Also wenn Mercedes jetzt sagen würde, du, wir gehen jetzt auf die 1. Das ist unser Ziel. Und die fangen da an, um wirklich die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Weiß ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Oder auch Ferrari. So, die haben wir dieses Wochenende noch gar nicht erwähnt. Ne?
Ferrari haben wir dieses Wochenende noch gar nicht gesprochen. Charles Leclerc, ein katastrophales Rennen. Eieieiei.
Das ist so mies gelaufen für ihn.
Ich muss gleich mal gucken, wie viele Boxenstops Charles Leclerc hatte.
Boah, ich glaube, es waren 4 oder 5.
War eine ganze Menge. Es waren 2, 4,
aber es ging
5
ja schon,
verschiedene Reifen.
Es ging in der ersten Kurve los, dass er halt die Berührung mit Piastri hatte.
Piastri und rechts kam Perez. Perez hat super reingehalten, hat einen super Start gehabt. Leclerc leider in der Mitte gewesen, dadurch Frontflügel beschädigt.
Ist halt direkt am Ende der ersten Runde in die Box eine neue Nase bekommen. Das klaut halt alles Zeit. Ich glaube, das war ein 12-Sekunden-Stop.
Ja. Ja, es war auch eine wilde Strategie. Also die hatten erst Soft, Medium, Soft, Soft, Soft. Also irgendwie lief es überhaupt nicht. Also ich vermute auch, dass das Auto ein bisschen mehr beschädigt war dadurch.
Auf welchem Platz ist er ins Ziel?
Ah, halte ich fest. Ich glaube, er ist 11. geworden. Ich schaue nochmal schnell rein. Charles Leclerc ist auf Platz 11 am Ende ins Ziel gekommen, 5 Sekunden hinter Platz 10. Also Punkte waren
möglich. Boah, das ist echt gut, weil er war zwischenzeitlich dann auf Platz 19, auch ziemlich lange.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, ob Runde 40 oder so, kam dann so richtig mystisch von Ferrari so ein Funkspruch so, du, die Strategie passt, wir haben Punkte in Aussicht. Ich gucke mir das so an und sehe ihn irgendwie auf Platz 16 oder 17 so. Und denke mir so, oh, weiß ich jetzt nicht. Und dann 2 Runden später fährt er wieder an die Box und da sollen noch Punkte drin gewesen sein.
Ja.
Aber wenn er Platz 11 war, dann war es echt gar nicht so unrealistisch.
Platz 11 war sehr nah dran tatsächlich. Wen wir auch noch nicht erwähnt haben, ist der packende Zweikampf zwischen einem Red Bull und einem Haas. So.
Oh, das war
oder anders. Schöne. Wir müssen das ein bisschen positiver. Ich versuche immer Ich möchte nicht immer den Perez so schlecht hinstellen. Er bietet ja coole Zweikämpfe, hat man ja gesehen in der letzten Runde mit qualmenden Reifen, noch irgendwie versucht, an Hülkenberg vorbeizubremsen.
Du probierst das echt positiv darzustellen. Ich versuch's
positiv darzustellen. Aber das Positive ist, dass Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen so viele Punkte geholt haben, wie die ganze Saison noch nicht. Ja, also das ist ein Wahnsinnsrennen. Krass. Doppelpunkte für Haas und dann nicht nur irgendwelche Punkte. Nico Hülkenberg ist auf Platz 6 ins Ziel gekommen und hat Sergio Perez, der dann 7. war, in der letzten Runde wirklich mit Performance Also, nee, mit Performance ist jetzt falsch.
Na doch.
Aber im Rennen, unter Renntrim, Rennbedingungen eingesagt. Fertig. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Er hat ihn überholt und mit ihm gefightet und hat dann auch die Position übers Ziel gerettet, den sechsten Platz. Mhm. Davor ziehe ich meinen absoluten Hut. Und Kevin Magnussen mit einem achten Platz auch extrem viele Punkte geholt. Ja. Und auch im Sprintrennen sahen sie jetzt nicht so schlecht aus.
Nee, der Haas, der ging schon gut. Aber ich finde, mit Perez, das darf man gar nicht so positiv sehen.
Ich sehe es nicht positiv. Also, ich versuche bloß nicht so böse zu behandeln.
Ja, also weil... Ich muss das einfach nochmal zusammenfassen.
Los, komm, also, zieh durch.
Man darf nicht vergessen, Perez fährt im Red Bull. Das ist das Auto, mit dem Max das Wochenende über komplett dominiert hat.
Ja.
Max hatte zwischenzeitlich einen extrem spannenden Fight mit Norris, wo die extrem viel Zeit verloren haben da vorne. Also wenn die beiden da fighten und jenseits der Track-Limits unterwegs waren, was sie ja definitiv waren, da gewinnst du keine Zeit, auch wenn du das schnellste Auto hast, da verlierst du einfach nur massiv Zeit. Dann machen die sich beide die Reifen kaputt,
ja.
Fahren im Schneckentempo in die Box zurück. Gut, Norris hat das Auto dann abgestellt, aber Verstappen hat nochmal neue Reifen aufgezogen. Der hatte eh keine sonderlich geile Reifenauswahl effektiv, dadurch, dass der harte Reifen dann nicht so funktioniert hat. Hat sich noch eine 10-Sekunden-Strafe eingefangen durch die Aktion mit Norris.
Mhm.
Und ist trotzdem noch vor Perez? Also ich meine, für den ist so alles schiefgelaufen. Also er ist auf den fünften Platz zurückgefallen und kommt dann trotzdem noch vor Perez ins Ziel. Ja. Was ist denn das?
Plus Strafe und allem drum und dran. Ich habe hier gerade einen schönen Funfact. Perez hat im Sprintrennen für die Top 8, gibt es ja dann 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte. Und Perez hatte den achten Platz im Sprintrennen, hat somit einen Punkt geholt. Mhm. Und Nico Hülkenberg hat es geschafft, über dieses Wochenende mehr Punkte zu holen wie Sergio Perez. Nico Hülkenberg hat 8 Punkte geholt und Perez hat für das gesamte Wochenende 7 Punkte geholt.
Das Ding ist, ich glaube, es erwartet niemand, außer natürlich die Hardcore-Fans, dass Perez auf dem Niveau fährt, wie Max fährt.
Das wird nie passieren. Es wird keiner können, muss ich dazu sagen.
Ja, aber man braucht es ja auch nicht.
Ja.
Du brauchst keine zwei Fahrer, die um einen Weltmeistertitel fahren. Eigentlich so ideal ist so eine Kombination wie Hamilton und Bottas.
Ja, ich habe auch gerade an Bottas und Hamilton gedacht.
Sowas ist doch ein Dreamteam, weil Bottas hat nie Stress gemacht.
Ja, zum Schluss denn schon.
Ja, aber er hat jetzt nie da Stress gemacht, wo es fürs Team schädigend war.
Ja,
Hamilton nicht da war, dann war Bottas eigentlich immer da. Oder Bottas konnte ihm den Rücken frei halten.
Ja.
Sorry. Warum hat Perez das Rennen nicht gewonnen?
Das wäre jetzt genau das
Rennen Ding. Hätte Perez
er hätte absahen müssen in dem Moment, ja.
Stattdessen, wer war da?
George Russell.
Mercedes.
Ein Mercedes-Sieg.
Mercedes.
Da können wir mal klatschen. Da können wir mal klatschen.
Ja, also wirklich.
Das haben sie sich mal verdient. Toto Wolff hat ja auch...
Ja.
Hast du das mitbekommen? Die zwei hatten einen Unfall und Toto Wolff schreit ins Mikro, du kannst das gewinnen, George.
Ja.
Über Boxenfunk. Ja, und das war, nachher im Interview hat er gesagt, das war das Dümmste, was er je gemacht hat, weil es war das erste Mal in seiner ganzen Karriere, dass er nicht geguckt hat, wo der Fahrer gerade ist. Und er war gerade bei 320 beim Anbremsen auf Turn 3. Und er hat so laut geschrien, weil er so emotional war, Toto, dass Russell sich extrem erschreckt hat.
Ja, man hat auch gehört, dass Toto echt einfach wie so ein kleines Kind richtig aufgeregt war.
You can win this.
So,
mit seinem deutschen Dialekt, das finde ich auch so richtig
Toto süß. Toto eh immer die letzten Male mit den Funksprüchen, immer wie so ein Mentor kommt er dann daher mit lauter, tiefer Stimme.
Ja.
und Russell dann auch nur so, ja, lass mich einfach fahren.
Mit einem Piepton.
Ja, es ist aber wirklich also am Ende war es aber wirklich genial, weil genau darauf kommt es dann ja an. Mercedes hat jetzt gerade auch, die haben ja massive Fortschritte gemacht, nachdem die den neuen Flügel draufgepackt haben. Jedes Rennen läuft besser, jetzt war ein Sieg mit dabei. Aus eigener Kraft hätten sie es zwar niemals geschafft, aber das zeigt ja, dass es in der Formel 1 auch reicht, einfach nur da zu sein, um im richtigen Moment dann Glück zu haben.
Definitiv.
So wie Piastri im Sprint die Möglichkeit hatte, an Norris und Verstappen dann kurzzeitig sich vorbei zu sneaken.
Zu sneaken, ja.
So war dann Russell in dem Moment da, wo vorne der Crash war und hat das Ding halt für Mercedes mit eingepackt.
Ja, und Piastri ist sogar dann durch den Crash auch noch auf Platz 2 jetzt im Rennen gewesen. Ja,
das ist geil.
Und Sainz, Ferrari auf Podium, Platz 3.
Ja.
Das ist das auch Positive. Geil. Also auch Sainz geil. Hat das Ding ja. Auch wieder abgestaubt in dem Moment.
Ja.
Top gemacht. Und wir müssen noch mal über Alpine ein bisschen sprechen. Da gibt es ja einiges Neues, was den Fahrermarkt betrifft.
Oh,
letzte Woche
ja,
haben wir ja darüber berichtet, dass Flavio Briatore wieder zurück ist.
Ja.
Und es war noch die Frage, was macht Pierre Gasly? Und Pierre Gasly war eigentlich so ein bisschen so bei Haas im Gespräch oder sogar bei Audi wäre er gern gesehen gewesen. Mhm. Aber der hat sich gedacht, so, ich habe keinen Bock mehr zu warten, ich will meine Zukunft sicher haben. Und er hat für mehrere Jahre bei Alpine unterschrieben.
Hat verlängert. Ich finde es sehr erstaunlich.
Ja,
aber
ich war sehr überrascht.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vom Gefühl her macht Alpine gerade, auch wenn es komisch klingt, das zu sagen, aber sie machen sehr vieles richtig.
Mhm.
Also das Fahrzeug ist deutlich schneller geworden. Die holen jetzt Punkte.
Wir haben sie ja Anfang des Jahres ziemlich fertig gemacht.
Ja, aber da waren sie auch wirklich schlecht.
Ja, brauchen wir das, also ich bereue es auch nicht, das war wirklich verdient.
Ja.
Aber ich habe jetzt die Tage auch mal so überlegt, wie war denn das mit McLaren letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Die waren ja komplett weg vom Schuss und jetzt sind es WM-Anwärter.
Ja, komplett.
Haben einiges richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob Alpine das selber hinbekommen würde, aber die Formel 1 oder die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass der Jahresanfang ist, glaube ich, gar nicht so das Wichtige mehr. Sondern was passiert in der Mitte der Saison?
Das sieht man ja auch bei Ferrari.
Der Jahresanfang war top.
Am Anfang richtig genial und jetzt irgendwie über die Saison kommt so ein bisschen diese typische Ferrari-Schwäche wieder.
Ja.
Dass dann bei den Updates irgendwie unter Umständen nicht ganz so viel geht, wie man sich erhofft und dass man dann so ein bisschen an Boden verliert und einfach nur noch mit dabei ist.
Ja.
Also wäre Anfang der Saison zum Beispiel so eine Situation gewesen mit Verstappen und Norris, dann hätte nicht Mercedes gewonnen, dann wäre Ferrari da gewesen.
Ja, Ferrari da gewesen.
Geholt.
Und am Anfang der Saison wäre da auch noch nicht so diese Spiciness drin gewesen.
Ja.
Irgendwie. Das hat sich jetzt so schon ein bisschen aufgebaut. So. Und jetzt auch diese Story im Hintergrund, so dass diese Freundschaft jetzt nicht einen Knick bekommen hat oder sowas, sondern dass zum Beispiel Norris gesagt so, ich erwarte, dass er zu mir kommt und sich entschuldigt, sonst verliert er einen großen Teil meines Respekts. So diese ganze Hintergrundstory, die sich jetzt aber mit den Sachen, die sich Anfang des Jahres so mit dieser Freude über den ersten Sieg von Norris und sowas, so, es geht wieder los. Ich freue mich einfach, dass es passiert ist. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was ich noch zu Alpine sagen wollte, ich hatte noch eine Aussage gelesen, dass Alpine selber nicht weiß, warum sie jetzt so gut sind. Die haben ein paar Teile gebracht, die deutlich leichter sind, um näher an die Gewichtsgrenze zu kommen, nach unten. Aber sie haben noch nicht so richtig verstanden. Die haben selber gesagt, mit derselben Leistung am Anfang des Jahres wären wir letzter Platz geworden. Jetzt sind wir im Mittelfeld. Die wissen aber nicht, warum. Das ist ein bisschen schwierig.
Aber war es wirklich bisher die Leistung, die denen gefehlt hat, oder war es nur das Gewicht? Weil ich meine, dass sie zwischenzeitlich ihre 13, 14 Kilo zu viel hatten.
Das ist eine ganze Menge Holz.
Ja, was so um die 4,5 Zehntel ausmacht. Also man sagt immer so, dass das 10 Kilo 3 Zehntel auf eine Runde ausmacht.
Eine Runde, dann rechne mal jetzt hier ins Spielberg.
Ich meine jetzt... Runden. Wenn sie alleine durch die Updates 4,5 Zehntel schneller sind im Vergleich zur Anfangssaison, dann finde ich es gar nicht mal... Was mein Gedanke war, wo ich das damals gehört hatte mit den 14 Kilo oder 13 Kilo, was das waren, war so mein Gedanke, okay, wenn die jetzt echt 14 Kilo zu viel wiegen, dann sind die ja gar nicht so schlecht, weil wenn die dann ihre 4 Zehntel oder 4,5 Zehntel weiter vorne sind, wegen dem Gewicht, dann wären die ja safe in den Punkten mit drin.
Ja,
war
ja,
so mein Gedanke. Und dachte dann so, ist das wirklich so viel, was man mit dem Gewicht dann spart? Mhm. Aber ja.
Wie man sieht.
Also es geht schon in die Richtung.
Gasly hat Punkte übrigens geholt mit dem 10. Platz. Jetzt wieder. Ja, in Folge. Anfang des Jahres hätten wir nie gedacht, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, mal einen Punkt zu holen.
Ja, am Anfang konnten die ja im Qualifying eigentlich das Auto auch direkt mal stehen lassen, weil ob die jetzt letzter mit einer gesetzten Zeit oder ohne sind, ist dann ja, vom Ding ja her auch egal. Ne?
Das stimmt. Ja, naja gut, ich bin gespannt, wie es sich da weiterentwickelt bei dem Punkt.
Aber also deswegen, ich finde es auch heftig, dass Gasly jetzt nochmal den Vertrag verlängert hat, über mehrere Jahre auch noch. Aber eventuell ist es jetzt auch mit der Umstrukturierung und der, es gibt ja gerade auch Gespräche, was für einen Motor sie nehmen wollen ab 2026.
Ja.
Da hatte ich jetzt auch gehört, Ferrari ist eine Möglichkeit.
Ach, Ferrari, okay.
Ja, dass sie mit dem Ferrari-Motor dann an den Start gehen. Also wer weiß, was da im Background schon für Verhandlungen sind. Und vielleicht hat es Gasly dann auch gereicht, dass er gesagt hat, so okay, es scheint irgendwie eine gute Richtung zu gehen. Wenn Ocon weg ist, dann
fühle ich mich eh wohler so ein bisschen.
Ja, dann ist eh besser. Wenn jetzt eventuell ein Sainz sogar noch kommt, was ja auch in den Gerüchten diskutiert wird, der mit Erfahrung von Ferrari, dann vielleicht der Ferrari-Motor dazu. Vielleicht ist es dann so aus Teamgedanke der Schritt, wo man vielleicht erstmal diese Konstanz reinbekommt. Weil das ist, glaube ich, das, was Alpine vor allem fehlt. Und das ist so Konstanz.
Konstanz, ja.
Die haben ja immer, wenn nach zwei Rennen irgendwas nicht gepasst hat, Teamchef ausgetauscht.
Ja, gefühlt nach jedem
irgendwie
zweiten Rennen.
Den technischen Direktor ausgetauscht und so. Also es war ja überhaupt nichts, wo sich mal so ein richtiges Teamgefühl festigen konnte.
Ja, er hat irgendwie gesagt, ich habe viele Punkte gesehen, die sich in letzter Zeit verbessert haben. Und ich glaube, mehrere Jahre war, weil er, glaube ich, auf 2026 setzt mit dem neuen Reglement. Und jetzt erstmal so, dass nicht nur das Überbrückungsjahr 25, sondern eigentlich für 26 dann fest sein wollte.
Ja,
weil da werden alle Karten neu
gemischt. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein 2 plus 1 ist.
Das könnte auch sein, ja.
Oder vielleicht auch ein 2 plus 2, wer weiß, aber dass er jetzt nächstes und übernächstes Jahr safe ist. Dann kann man in der 26er-Saison sehen, wo stehen die Teams.
Ja.
Und wenn das Team performt, kann er sagen, so okay, ich bleibe. Wenn er keinen Bock mehr hat, dann ist er halt noch ein Jahr bei Alpine gefahren, aber hat dann wahrscheinlich auch wieder neue Chancen.
Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Vielleicht ist Alpine ja mit dem neuen Auto dann gar nicht so schlecht. Könnt ihr, die Karten werden neu gemischt. Apropos Karten neu gemischt, es gibt noch eine weitere Verlängerung. Die so überhaupt nicht überraschend kam. Der High-Performance-Fahrer Lance Stroll.
Oh doch, das kam mir überraschend.
Das wurde kam mich schon sehr mehrere Jahre verlängert im Top-Team Aston Martin.
Top-Team mit einem Top-Fahrer, ne? Ja, also. aber. Ist Aston Martin für dich noch ein Top-Team?
Aktuell nicht. Anfang der Saison ja, letztes Jahr wieder, aber aktuell leider nicht.
Weil ich fand es jetzt während dem Rennen auch wieder, da kam dann Alonso zwischendurch mit so einem Funkspruch, wo er überholt wurde. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Aber der Funkspruch hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, so ein genervtes Wow. Weil er sich so gedacht hat, so, okay, was ist denn das jetzt hier für ein Auto?
Ah, stimmt, Alonso hat ja auch noch, ich sehe gerade, eine Strafe hat er ja auch noch bekommen, weil er Joe in die Karre gefahren ist.
Ja.
Das hat man auch noch vergessen zu erwähnen. Aber nicht so schlimm. Wenn man jetzt rein die Ergebnisse nimmt, muss ich sagen, Stroll Platz 13, Alonso P18. Tja.
Ja, aber irgendwie bei Aston Martin, da die letzten Updates, die liefen nicht so, da...
Es geht alles nach hinten los irgendwie.
Man konnte jetzt im Fight nicht ernsthaft was gegenhalten. Also es gab wenig Autos auf Augenhöhe für Aston Martin. Und ich habe so den Eindruck jetzt, wo Stroll wieder verlängert wurde, was ich wirklich dieses Jahr nicht gedacht hätte.
Ich habe auch gedacht, dieses Jahr.
Ich hätte gedacht, der fliegt raus. Gerade weil man noch immer diese Gerüchte hat um Adrian Newey, ob er zu Aston Martin geht oder nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein erfolgreicher und erfahrener Autodesigner, dass der jetzt nochmal als letztes Team, weil nachdem er, egal welches Team er jetzt sich raussucht, Ja, das wird sein letztes Team sein. Er wird ja nicht noch zwei, dreimal zwischen den Teams hin und her wechseln.
Eben.
Ob er sich dann Aston Martin raussucht mit einem Teambesitzer, der das Team nur gekauft hat für seinen Sohn, der einfach nur Cash reinhaut, der aber super hart ist auch in den Entscheidungen, so wenn es um das Geld geht. Also, weil jeder will natürlich dann auch, dass mit dem Geld was passiert. Da steckt da ja das, Millionen rein.
Das ist ja auch ein reines Geschäft. Also ich glaube, da geht er sogar mit Gewinn auch am Ende raus. Aber
ja, aber ob das dann so das Ding ist, dass man auf dem Papier mit Gewinn rausgeht, ob das die Motivation für so einen Autodesigner ist oder ob er mit Leistung auf der Strecke mit dem Gewinn rausgehen will und mit dem Pokal in der Hand.
Genau, das wird bei Aston Martin aktuell
ja, und dann ein Alonso, der anfängt, mystische Bemerkungen nach irgendwelchen Fights auf der Strecke von sich zu geben, die eher nicht davon, die nicht so aussehen, als ob er begeistert ist. Das finde ich sehr kritisch, weil das bringt dann diese Teamdynamik, die bisher in einem Aufwärtstrend war.
Ein bisschen.
Ja, so ein bisschen so, ja, schauen wir mal, was wird, ne? Viel erwarten wir nicht.
Schwierig.
Ja,
schwierig. Ich finde, sie sind gerade in einer schwierigen Situation, aber sie haben uns ja auch schon mal überrascht und waren auf einmal wieder vorne mit dabei von heute auf morgen. Deswegen, ganz abschreiben sollten wir sie nicht.
Nee, aktuell auf keinen Fall. Zumal ja der Windtunnel jetzt an den Start geht von denen.
Ich finde ja auch die Location, die das Team hat jetzt als Headquarter, die sind ja wirklich direkt in Silverstone an der Rennstrecke. Also wirklich direkt. Hm. Die gehen vor die Tür und sind auf der Rennstrecke. Ja. Und das ist schon, finde ich, eine sehr coole Sache. Ja, haben wir denn sonst noch was auf dem Herzen? Daniel Ricciardo habe ich hier noch stehen.
Oh.
Der junge Mann. Der hat Tsunoda in vielen Punkten dieses Wochenende outperformed, was ich sehr, sehr cool finde. Und er hat sogar Punkte geholt.
Geil.
9. Platz für Daniel Ricciardo. Und Tsunoda ist 14.
Ja.
Und das finde ich eigentlich sehr cool, weil es war sein 250. Grand Prix.
Ja, und eventuell ja auch sein vorletzter.
Oh, was?
Vielleicht.
Kommst du da
hast du es nicht mitbekommen?
Na, jetzt hau mal raus, du.
Dass es ein paar Bemerkungen gab, dass eventuell nach der Sommerpause dann Lawson
im Auto sitzt,
statt ihm im Auto sitzt.
Also ich glaube, er
gab es jetzt ein paar Hinweise, ob das in die Richtung wirklich passieren wird. Müssen wir mal schauen.
Wäre nicht verwunderlich, dass bei Toro Rosso, sage ich jetzt schon, bei den Racing Bulls dieser Schritt gemacht wird. Das wäre nicht das erste Mal.
Noch ist Daniel auch hinter Yuki.
Ja.
Also 11 Punkte versus 19 Punkte.
Er ist auch jetzt in der Situation, er könnte jedes Rennen, was er fährt, gewinnen. Es würde nichts daran ändern, dass er nächstes Jahr nicht im Auto sitzt.
Ja.
Aktuell. Und ich würde mich freuen, wenn er bis Ende des Jahres im Cockpit sitzt und jedes Rennen gewinnt. Dann ja, aber so die Entscheidung bei Racing Bulls, die ist gefallen. Da kann er nichts mehr machen.
Ja, da muss man dann aber auch dazu sagen, wenn eh schon klar ist, dass er nicht weiterfährt für Red Bull oder die Racing Bulls, warum dann im Auto behalten, ne? Dann lieber Lawson reinsetzen, ein halbes Jahr mehr Erfahrung sammeln. Also muss man einfach aus Teamsicht dann realistisch sich die Frage stellen. Ne? Also aus dem Gesichtspunkt verstehe ich die Gerüchte schon, aber
dann haue ich mal was anderes, einen anderen Gedankenanstoß raus. Es war ja das Gerücht, dass Perez bleibt, weil er so gute Marketingumsätze hat. Und Daniel Ricciardo ist jetzt kein Schlechter, was das Thema Marketing angeht. Und um Welten besser wie ein Lawson.
Ja.
Das könnte wieder für Ricciardo sprechen.
Das stimmt.
Wir werden sehen.
Yuki hat verlängert, ne?
Yuki hat verlängert, auch über mehrere Jahre, glaube ich.
Das finde ich, ja. Ich finde es interessant, weil Yuki hängt ja mit Honda zusammen. Mhm. Noch fährt Red Bull mit Honda-Antrieb, aber das wird sich ja auch ab 2026 ändern.
Richtig.
Und dann gab es ja die Gerüchte, dass dann Yuki zu Aston Martin geht, weil Honda dann für Aston Martin den Motorenpartner wird. Könnte natürlich dann auch heißen, dass Alonso unter Umständen reinhaut.
Richtig, Alonso müsste reinhauen, weil Stroll hat über mehrere Jahre unterschrieben. Und jetzt haue ich mal was raus. Wie wäre es, wenn Verstappen dann zu Aston Martin geht, wenn Honda wechselt, Verstappen mitzieht? Weil die Aston Martin ist ja mittlerweile bekannt, sie haben sich einen Vettel geholt als einen legendären Rennfahrer, was er ist. Sie haben sich einen Alonso geholt als legendären Rennfahrer. Und wenn jetzt Alonso rausgeht, würde ich sagen, auch wieder diese Marketing-Sicht, holen sie sich irgendeine Legende wieder ins Auto. Und da gibt es entweder nur einen Hamilton, der ist bei Ferrari.
Ja, der wird auch bei Ferrari bleiben.
Oder einen Verstappen.
Ja.
Aber ja, das ist jetzt erstmal nur einfach rausgeschossen als Gedankengang.
Nee, fühle ich, würde auf jeden Fall sein.
Weil eine andere Legende sehe ich hier gerade im Fahrerfeld nicht.
Aber ob sich ein Verstappen, also bei Verstappen muss man ja auch im Grunde genommen dann immer Helmut Marko und die mit dazu nehmen.
Ja.
Siehst du einen Helmut Marko da random seine Kommentare abgeben über irgendwie, wie er Lust und Laune hat? Während ein Lawrence Stroll im Hintergrund die ganze Zeit die Kreditkarte hinhält.
Ich glaube, den Helmut Marko interessiert die Kreditkarte vom Stroll überhaupt nicht. Der posaunt alles raus, was er denkt.
Ja, aber dann ist die Frage, ob ein Verstappen überhaupt Aston Martin interessiert.
Nee, aktuell nicht.
Also ob sie ihn dann haben wollen.
Ja, okay, man muss dazu sagen, diese beiden Fahrer wie Vettel und Alonso waren auf dem Abstellgleis zu dem Zeitpunkt, wo sie gewechselt sind, was ein Verstappen nicht ist. Was eher ein Hamilton, also ein Hamilton wäre als realistischer Nachfolger von Alonso, glaube ich, da. Aber ich sehe, Hamilton, der nächste WM-Titel von Hamilton bei Ferrari, das wäre es. Egal, gut, genug philosophiert, wie Wette hätte, wäre, wie, wenn, wo, was? Mhm. Hast du verstanden, was gesagt habe?
Ja,
okay, ich auch. es gibt drumherum noch viele Punkte, vor allem was das ganze Thema Christian Horner angeht, die Verstappen-Family. Mhm. Ich glaube, das rollen wir in der Sommerpause mal ein bisschen auf.
Ja, es ist ja nicht mehr so lange hin.
Genau.
Aber das waren auch so ein paar Gedanken, die mir jetzt das Rennwochenende über, so gerade im Zusammenhang mit diesem engen Fight mit Norris dann dazugekommen sind. Also ich meine, Norris war ja drauf und dran, Verstappen und damit Red Bull auf der eigenen Haus- und Hofstrecke zu schlagen.
Komplett, ja.
Mit einem Auto in einer Saison, wo man davon ausgegangen ist, dass schon Red Bull noch die pure Dominanz sein wird. Jetzt bekommen die vor der Sommerpause schon so Stress. Ich glaube, es wird auch in der Sommerpause, da dürfen die auch an den Autos nicht entwickeln. So, da gibt es ja die Entwicklungssperre.
Ja.
Und da werden jetzt nicht die Rennen gefahren. Da macht man vielleicht im Simulator ein bisschen was, quatscht und überlegt ein bisschen. Aber da ist auf einmal erstaunlich wenig Druck und viel Zeit, sich über alles Gedanken zu machen.
Mhm.
Und ich glaube, es wird auch bei Red Bull dann mal dazu führen, dass die ein bisschen abseits von der Rennperformance sprechen, was eigentlich im Team so abgeht.
Ja.
Das wird Thema sein. Und ich glaube, es wird nicht der Stabilität vom Team helfen.
Ich bin gespannt, weil die Werke sind ja zu. Auch die Mitarbeiter sind dann alle im Urlaub.
Ich weiß nicht, ob sich
Jos Verstappen dann mit Christian Horner irgendwie in einen Raum setzen wird.
Hast du mitbekommen, dass Jos Verstappen von Christian Horner aus dem Formel-1-Auto rausgedrängt wurde.
Ja, im Rahmenprogramm, ne?
Ja.
Also da werden die Giftpfeile geschossen, ne? Das müssen wir aber alles mal... Ich würde es jetzt tatsächlich nicht thematisieren, damit ihr dann auch wirklich auch in die Folge reinhört.
Ja,
wir werden dann in der Sommerpause eine Folge machen mit die ganze Horner-Verstappen-Thematik.
Ja, es kann eine pure Red Bull-Folge werden. Also
es wird schwierig. Also
da können die Leute auch gerne mal irgendwelche Hot-Takes oder ihre Gedanken bei Instagram uns einfach
schreiben. Schreibt uns einfach mal.
Einfach mal eine DM raushauen, was ihr zu allgemein Red Bull, wie ihr die ganze Situation seht. Weil ich glaube, da wird dieses Jahr noch einiges passieren.
Dann lass uns doch mal für die nächste Folge eine neue Kategorie ins Leben rufen. Okay. Schreibt uns gerne auf Instagram eure Fragen Und wir beantworten die am Ende vom Podcast, was wir dazu denken.
Geil. Immer zwei, drei Fragen
mal raus. Haut mal zwei, drei Fragen raus, wie zum Beispiel, wer ist schuld? Hm? Was sind eure Gedanken? Oder ja, oder Feedback im Allgemeinen. Ja, schreibt uns mal auf Instagram, Tracklimit.
Ja.
Und dann werden wir das in der nächsten Folge zum Schluss dann hin beantworten. Ich würde sagen, für diese Folge sind wir erstmal durch. Wir haben viele Punkte, die eigentlich noch besprochen werden müssten. Aber ich glaube, ihr habt jetzt nicht 4 Stunden Zeit, um uns hier das Gelaber dann sozusagen anzuhören. Das machen wir in einer Sonderfolge. Vor allem das Verstappen-Thema ist wirklich ein sehr spannendes. Hat wieder Spaß gemacht. Nächstes Wochenende geht es schon mit Silverstone weiter.
Silverstone wäre natürlich auch spannend, wenn Norris da um den Sieg mitkämpft.
Um den, ja.
Als Brite.
Ach, und was, worauf ich mich freue, ich erwähne ja öfters, dass ich kleiner MotoGP-Fan bin. Mhm. Und ich kann den Jonas nächste Wochenende mal mit zu einem MotoGP-Rennen entführen.
Oh, yes.
Und da bin ich mal gespannt, was seine Gedanken sind.
Boah, da bin ich auch hype drauf.
Ja, mal gucken.
Weil Motorrad ist eigentlich so gar nicht meins. Also,
ja.
So vom Umfeld, mit dem ich mich beschäftige.
Wir werden es sehen.
Das ist mal ein kleiner Ausflug dann.
Eine Aufgabe haben wir. 2 Klappstühle einpacken, was Leckeres zu trinken. Dann hauen wir uns dort auf die Wiese und dann hören wir mal richtigen Sound.
Das bekommen wir hin. Geil.
Alles klar, so machen wir das. Also, wir hören uns nächste Woche. Habt viel Spaß. Wir hören uns. Ciao.
Ciao.